Genesis 3, Vers 1 bis 7 lesen wir. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Bäumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zu der Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Eine Schiffscrew kommt vor den Thron von Gott. Und Gott hockt in seiner Herrlichkeit auf dem Thron und fragt die Schiffscrew ein paar Fragen. Zuerst fragt sie der Ingenieur: Ingenieur, sag, was hast du in deinem Leben gelernt? Was sind deine Glaubensgrundsätze? Und der Ingenieur sagt: Ich habe gelernt, ich glaube, dass wenn man gut zu den Maschinen schaut, dann schauen die Maschinen gut zu einem. Und Gott nickt. Dann fragt er den Chefkoch: Was hast du gelernt? Was sind deine Glaubensgrundsätze? Und der Chefkoch sagt: Ich glaube, dass wenn man gut zu den Leuten schaut, dann schauen sie gut zu einem. Und Gott wieder nickt. Dann fragt er den Kapitän: Was sind deine Glaubensgrundsätze? Was hast du gelernt in deinem Leben? Und der Kapitän sagt: Ich glaube, du hockst auf meinem Stuhl. Das ist das Thema von heute. Der Mensch, Gottes Rebell. Wir sind an dieser Predigserie dran. Du kannst uns da das erste Bild zeigen. Von diesen Schöpfungstexten. Und wir haben schon verschiedene Texte anschauen. Wir haben gesehen, dass Gott der Schöpfer Himmel und Erde erschafft und alles, was darin gemacht ist, und dass er den Mensch als sein Gegenüber erschafft, mit Würde und Wert. Er hat es als Mann und als Frau geschaffen und er gibt ihnen den Auftrag, sie sollen seine Grösse, seine Liebe, seine Herrlichkeit in die Welt reflektieren. Und er gibt ihnen zwei Grundaufträge, nämlich: Der Mensch soll zu dem Garten, wo er drin gesetzt ist, dort, wo er daheim ist, soll zu dem Garten schauen, er soll ihn bewahren, er soll ihn versorgen, den Garten, das ist Grundauftrag zur Arbeit. Dann gibt ihm einen zweiten Grundauftrag, nämlich, dass der Mensch in Gemeinschaft soll leben, verschiedene Formen von Gemeinschaft. Er soll nicht einfach alleine durch das Leben durchgehen, sondern in Gemeinschaften daheim sein. Wir haben gesehen, dass so die Texte wie Leuchttürme sind, die uns helfen wollen, durch das Leben zu navigieren, durch das Leben dadurch zu gehen. Das sind die Texte, die wir bis dahin haben angeschaut. Wir lesen weiter, dass Gott in dem Garten, wo er erschaffen hat, für die Menschen zwei Bäume heransetzt. Einerseits ist da der Baum vom Leben, oder man könnte sagen, der Baum, der zum Leben herführt. Wer diesem Baum nachgeht, der soll Leben finden. Wir sehen später in der Offenbarung, dass eigentlich Gott selber der Baum vom Leben ist. Und dann gibt es einen zweiten Baum, einen Baum von Erkenntnis von Gut und Böse. Also wenn Leute diesem Baum nachgehen, von diesem Baum Früchte essen, dann werden sie wissen, was gut ist, vor allem aber auch, was böse ist. Zwei Bäume. Und mit dem kommen zwei Gebot, respektive ein Gebot und ein Verbot. Das erste Gebot ist, wo Gott dem Menschen gibt, ihr kannst uns das zeigen auf der Folie. Er sagt ihm, von all diesen Bäumen, die hier gepflanzt sind, inklusive dem Baum vom Leben, sollst darfst du essen. Es ist dir gegeben zum Geniessen, wenn wir das Leben aus Gottes Hand empfehlen, all das Geschaffen um uns herum, dann ist es uns gegeben zum Geniessen, wenn wir es aus den Händen von Gott empfehlen. Das ist das erste Gebot und der Luther nennt das Evangelium. Grosszügigkeit von Gott. Es ist alles gegeben. Gott meint es gut mit uns. Und dann kommt aber ein Verbot. Aber von dem einen Baum, von der Kenntnis von Gut und Bös, sollst, darfst du nicht essen. Wenn du von dem nimmst, dann führt es dich schlussendlich zum Tod. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich es so lese, denke ich sofort gerade mal, warum eigentlich nicht? Es stört mich, das Verbot dort. Und innerlich merkt man vielleicht schon so etwas von dem Aufmüpfigen, vom Rebell, der gern, eigentlich genau in diesen einen Baum, das kutzelt irgendwie, das ist eine Herausforderung. Sieger Kettlin hat gesagt, dieser Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen will eine Grenze markieren, nämlich die Grenze zwischen Gott, dem Schöpfer und dem Geschöpf. Mit diesem Gebot fragt Gott den Menschen also, willst du das sein, was du bist, mein Geschöpf? Gottes Gebot ruft den Menschen in die Freiheit. Also, es ist ein Gebot, das uns herausfordert, das zu anerkennen, wo wir sind. Nämlich nicht Gott, sondern Gottes Geschöpf. So verstehen wir heute in der modernen Welt aber Freiheit nicht. Freiheit für uns in der modernen Welt heisst eigentlich, ich habe alle Optionen offen und ich darf mir für jede Option entscheiden. Das ist Freiheit, so wie wir es verstehen. Das ist aber nicht, wie die Bibel Freiheit versteht. Die Bibel versteht unter Freiheit, dass der Mensch frei ist, den Weg vom Leben zu wählen. Er ist befreit, die richtige Entscheidung zu treffen, die schlussendlich zum Leben und nicht in die Destruktion führt. Jetzt bist du mir gleich zu weit mit der Folie. Voilà, ja. Das ist die Welt, die Schöpfung, wie Gott sie erschaffen hat, wie wir in den Schöpfungstexten lesen. Das ist aber nicht die Welt, wo wir Menschen heute drinnen stehen. Heute leben wir in einer anderen Welt. Wir leben nämlich nicht in einer vollkommenen Welt, wie sie in den ersten zwei Kapiteln beschrieben wird, sondern wir leben in einer zerbrochenen Welt. Jonas hat es heute Morgen gesagt, man muss nur die Nachrichten schauen. Man sieht, es ist eine zerbrochene Welt. Und das hat die Band, eine der bekanntesten Rockbands, Aerosmith, jetzt kannst du uns das zeigen, hat das sehr treffend beschrieben in diesem Lied Living on the Edge. Ich habe es übersetzt, heisst, mit der Welt von heute stimmt etwas nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Etwas stimmt nicht mit unseren Augen. Wir sehen die Dinge auf eine andere Art und Gott weiß, es ist nicht seine. Also, die Rockband hier, die hat festgestellt, wenn wir in die Welt schauen, es stimmt etwas nicht. Etwas ist grundsätzlich schief gegangen. Und es spielt gar keine Rolle, was wir für eine Weltansicht haben, für eine Religion, wo wir in unserem Leben stehen. Irgendwo müssen wir mit der Antwort ringen, was ist schief gegangen in dieser Welt? Wo ist irgendetwas verheilt? Und am heutigen Morgen wollen wir den Text anschauen, den die Bibel uns gibt. Die Bibel gibt uns eine Antwort auf das, auf die Frage, was ist schief gegangen? Und es hat mit einer Schlange zu tun. Du kannst uns die nächste zeigen. In dieser geschaffenen, guten Welt, die Gott gemacht hat, kommt plötzlich überraschend aus dem Nichts raus und ohne Erklärung, wir wissen nicht warum, eine Schlange. Es gibt Leute, die haben Schlangen gern. Die meisten Kulturen sträuben sich aber mit diesen Schlangen. Schlangen haben etwas wo uns widerstrebt, wo uns irgendwie vielleicht ein Stück weit ekelt. Einerseits sind Schlangen schleichend. Sie kommen vielleicht dort, wo man es nicht erwartet. Man hört sie schlecht. Sie sind schleichend auf dem Bauch und plötzlich sind sie da. Und sie haben aber noch eine andere Eigenschaft. Es ist nämlich so, dass sie, wenn sie ihre Opfer angreifen, dann töten sie nicht wie eine Löwe, der heftig zubeißt, sondern sie töten mit einem Gift. Sie beißen und fügen dem Opfer ein Gift in den Körper ein. Und das Gift, das wirkt durch den ganzen Körper durch, bis der Mensch oder das Opfer dran stirbt. Eine Schlange ist in diesem Garten. Und die Schlange, die kommt eines Tages zu Eva, zur Frau. Könnte auch gerade so guter Mann sein, spielt hier in diesem Zusammenhang, denke ich, keine Rolle. Kommt und konfrontiert die Frau. Ich denke, man darf das durchaus historisch verstehen. Gerade so wichtig, denke ich mir aber, das passiert jeden Tag auf der ganzen Welt und immer wieder. Die Schlange, die Menschen konfrontiert. Auch in deinem und meinem Leben passiert es immer wieder. Die Schlange kommt überraschend und konfrontiert Eva mit einer ganz harmlosen Frage. Hat Gott gesagt, du sollst nicht von diesem Baum essen. Du sollst nicht von allen Bäumen essen. Hat das Gott wirklich gesagt? Und ihr merkt, zwischen den Zielen schwingt da so ein Misstrauen mit. Ist der Gott, tut er etwas zurückhalten? Meint das vielleicht nicht gerade ganz gut? Es ist ganz eine subtile, harmlose Frage. Ein erster Biss und das Gift entfaltet langsam seine Wirkung. Und die Frau, die Eva, antwortet ganz vehement und sagt, nein, das hat Gott so nicht gesagt. Sondern Gott hat gesagt, von allen Früchten von diesem Garten dürfen wir essen, ausser von dem einen Baum, von dem dürfen wir die Früchte nicht nehmen, von dem dürfen wir es nicht einmal anlängen. Merkt ihr, was passiert? Gott hat das so nicht gesagt, man darf es nicht anlängen. Die Eva wird plötzlich frömmer als Gott. Stellt das Gesetz auf, das Gott so nicht gegeben hat, wird gesetzlich und probiert sich mit einem Gesetz zu schützen. Gott hat das so nicht gesagt. Und man merkt hier, das Misstrauen gegenüber Gott, das Gift, das findet langsam seine Wirkung. Und er greift die Schlange nochmal an und das mal mit einer konfrontativen Lüge. Gott hat das so nicht gesagt. Du darfst ruhig von diesem Baum essen, weil Gott weiss, in dem Moment, wo ihr davon essen, werdet ihr sein wie Gott. Würdet Gutes und Böses kennen. Ein frontaler Angriff, den die Schlange hier wagt. Und hier entwickelt das Gift seine ganze Wirkung. Die Eva hat ihren Blick schon lange von Gott weggenommen, vom Baum vom Leben und auf diesen anderen Baum gerichtet. Und sie sieht, dass die Früchte gut aussehen, dass sie nährend sind, dass sie vielleicht sogar weise machen, gescheit. Und sie nimmt die Frucht, beißt rein und gibt es am Mann, der mit ihr ist. Also der Mann macht dort genau gleich wie die Frau, ganz eine schlechte Figur. Der greift nicht ein, er steht dort, er isst von dieser Frucht. Und das Bild, das wir hier sehen, ist eins von einer Rebellion. Der Mensch bricht das Gebot, er will sein wie Gott, er will auf den Thron. Man kann sich vielleicht vorstellen, wie er die Hand in die Faust zu Gott aufstreckt und sagt, ich will sein wie du, ich will wissen, was gut ist, was böse ist. Ich brauche dich eigentlich nicht in meinem Leben. Und Karikatur, wenn sie nicht so tragisch wäre es fast lustig. In dem Moment, wo der Mensch gegenüber Gott rebellt und sagt, wir nehmen das Leben in die eigene Hand, schaut er sich selber an und merkt plötzlich, dass er völlig blott ist. Dass er nackt steht vor dem Gott. Und statt dass er das Leben in die eigene Hand nimmt, dass er auf dem Thron sitzt, muss er sich plötzlich Feigenblätter machen und hinter einem Busch verstecken. Der Rebell von Gott ist plötzlich ganz klein geworden. Eine Karikatur. Und gleichzeitig ein Leben, wie ich mich oft damit identifizieren kann. Wenn ich gedacht habe, in diesem Moment, jetzt nehme ich es in die eigene Hand, jetzt packe ich es an und dort geht es schief. Plötzlich steht man ohne etwas da und versteckt sich. Das ist die Konsequenz daraus. Wir haben gesehen, das Gift, das die Schlange einführt, ist eigentlich ein ganz einfacher Gedanke. Ein ganz einfacher Gedanke. Gott meint es eigentlich nicht gut mit dir. Man kann ihm eigentlich nicht ganz trauen. Er ist nicht vertrauenswürdig. Und das Gift, wenn es einmal in einem Körper drin ist, und das ist bei uns allen, entfaltet seine Wirkung und der Mensch stirbt langsam ab dem Gift, weil er den Weg vom Leben verlässt. Was ist das Gegengift? Wo zieht Gott am Mensch das Gift aus dem Körper raus? Im Neuen Testament sehen wir Jesus, der ans Kreuz geht und am Kreuz ein Tod stirbt, wo er selber gewählt hat, weil er die Menschheit so sehr liebt, dass er sein eigenes Leben hergibt. Kannst du diese Folie zeigen, die nächste Folie? Das ist eine Zeichnung von Picasso. Und ihr seht auf der rechten Seite das Ross, der ganz ermüdend zusammenbricht und auf der linken Seite der Stier mit den scharfen Hörnern, wo wahrscheinlich das Ross so getrieben hat. Und Jesus am Kreuz, wo das Bild ist natürlich von einem spanischen Torero, der sich selber entblößt und der Stier wegzieht vom Ross, vielleicht sogar auf sich zieht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sich selber hat hergegeben, dass das giftige Gedankengut, das tief in uns drinnen ist, dass das Schritt für Schritt aus uns rausgezogen wird. In der Beziehung mit dem himmlischen Vater, in der Beziehung mit dem Jesus am Kreuz, mit Gottes Geist, da wird das Misstrauen gegenüber Gott langsam, Schritt für Schritt aus uns rausgezogen. Es ist das Kreuz, das das bewirkt. Wie, wissen wir manchmal nicht genau. Aber da ist etwas passiert, das dem Gift seine Macht entzieht. Da lernen wir vielleicht Schritt für Schritt, dass der Gott glaubwürdig, vertrauenswürdig ist, weil er sich selber hat hergegeben. Und das ist eigentlich alles, was es braucht. Der Blick zu dem Kreuz, das Bild vom Kreuz im Herz tragen. Der Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, manchmal braucht es aber noch ein bisschen Hilfe von außen, dass es das gelingt, das Kreuz im Herz zu tragen. Und er hat etwas sehr Überraschendes eingeführt. Nein, noch nicht zeigen, noch nicht zeigen. Er hat etwas sehr Überraschendes eingeführt. Er hat nämlich gesagt, manchmal brauchen wir Menschen nicht nur das Kreuz gegenüber Gott, sondern manchmal müssen wir um uns herum Menschen haben, die uns das Kreuz wie zusprechen. Er hat das Beichte genannt und Beichte in dem Umfeld, wo er war, wieder eingeführt, weil er gesagt hat, manchmal ist Christus im Gegenüber stärker als der Christus in mir selber. Wenn mir das Gegenüber Vergebung zuspricht, dann ist das manchmal stärker, als wenn ich es mir selber sage. Und darum hat er die Beichte wieder eingeführt. Ich weiss, ich war bei den 22, wie so eine neue Erfahrung gemacht mit dem Gott. Gemerkt, der liebt mich tatsächlich, der hat tatsächlich sein Leben für mich hergegeben. Ich habe aber auch gewusst, dass ich in meinem Leben viel giftige Gedanken umtrage, viel giftige Taten gemacht habe. Und in meinem Kopf habe ich gewusst, dass Gott mir das vergeben hat. Aber in meinem Leben konnte ich das wie nicht aufnehmen. Und ich weiss, einmal bin ich an einem Gemeindewochenende, ist das gewesen, zu einem von unseren Ältesten gegangen, der in dieser Gemeinde war, und habe ihn gefragt, ob ich ihm einfach mal erzählen dürfte, was für giftige Gedanken und giftige Taten in meinem Leben waren. Ich habe einen Zettel gemacht und ich weiss noch, ich habe geschlottert, als ich zu ihm gegangen bin. Ich habe nicht gewusst, was genau passiert, was er über mich denkt. Ich habe schon gedacht, das würde sich dann mal in eine Richtung entwickeln. Und gleich, es braucht unglaublich viel Mut. Und er hat sich Zeit genommen und er hat ihm die Sachen erzählt. Ein Gedanke um Anger bei der Tür gegangen. Das, was mich belastet hat, was mich beschäftigt hat, das giftige Gedankengut, das Misstrauen gegenüber Gott. Und ich weiss, als ich fertig war, als ihm das alles erzählt hatte, hat er einfach genickt, gehört, hat er den Zettel aus meinen Händen genommen, hat mir Vergebung zugesprochen und hat für mich gebetet. Das hat für mich eine Dynamik, eine Tiefe gehabt, die mich bis heute wieder einholt. Da ist jemand, der mir die Vergebung zugesprochen hat. Jetzt kannst du das Zitat von Bonhoeffer zeigen. Er hat gesagt, vor Gott kannst du dich nicht verbergen, vor ihm nützt die Maske nichts, die du vor den Menschen trägst. Er will dich sehen, wie du bist, und er will dir gnädig sein. Du brauchst dich selbst und deinen Bruder nicht mehr zu belügen, als wärst du ohne Sünde. Du darfst ein Sünder sein. Danke Gott dafür, denn er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Darum gab er den Seinen die Vollmacht, das Bekenntnis der Sünde zu hören und die Sünde in seinem Namen zu vergeben. Wenn die Bibel über Sünde redet, über das Gift in unserem Leben drinnen, der redet sie gäng davon, dass es Gott schon vergeben hat. Dass es schon vergeben wurde. Und das entwickelt eine Tiefe und ein Vertrauen in diesen Gott hinein. Das Bild vom Sieger Köder hat das ganz schön illustriert. Kannst du uns das zeigen? Das ist das Bild von einem Klon, der eine Maske getragen hat. Man kann sich das vorstellen, wie dieser Mensch als Klon durch das Leben durch ist. Eine Fassade. Vielleicht ein Busch, wo er sich dahinter versteckt hat. Weil er nicht wollte, dass jemand in sein Leben hineinsieht. Und als er aber an das Kreuz kommt, wird er befähigt, die Maske abzulegen. Ich werde mit dem Gebet hier schließen, wo David Crowder, Lobpreisleiter aus Texas, geschrieben hat. Und ja, hier eine Übersetzung davon. Und werde das einfach als Gebet beten und er mit einem Gebet schließen. Er schreibt: Kommt, ihr Betrübten, wo immer ihr wart, gebrochene Herzen, die Rettung ist nah. Kniet vor dem Kreuz, er hält Gnade bereit. Die Welt kennt kein Leid, das der Himmel nicht heilt. Leg deine Last ab und auch die Scham. Gebrochene Herzen nimmt seine Hand. O Wanderer, kommt heim, es ist nicht weit. Kommt, bring deinen Schmerz, gib ihm dein Herz, komm, wie du bist. Könnt ihr für euch beten. Danke, himmlischer Vater, dass du Liebe bist. Liebe viel weiter als unser Verstand und unser Leben das mögen erfassen. Und dass du uns erschaffen hast in deinem Ebenbild, in deinem Abbild, in einer guten Schöpfung. Und Jesus, du weißt aber auch, wie vergiftet die Schöpfung ist. Unser eigenes Leben, aber auch die Welt. Wir haben gesehen, wenn wir die Nachrichten schauen, wie vergiftet das Klima in Israel ist, aber auch in der Ukraine. Aber wir müssen gar nicht so weit schauen. Du weißt schon, wie es giftig ist, manchmal in uns drin. Das Vertrauen gegenüber dir zerbrochen ist. Du siehst, zu was uns das Gift alles befähigt. Zu Sachen, die wir im Nachhinein zutiefst uns schämen dafür. Und wir uns verstecken, vielleicht manchmal als Klon aufführen. Jesus, du weißt das alles, das ist dir nicht verborgen. Und ich danke dir, dass du uns trotzdem liebst, dass du deine Schöpfung nicht aufgibst, dass du uns aus deiner zerbrochenen und vergifteten Geschöpf nicht aufgibst, sondern dass du einen Weg schaffst, für neues Leben in uns zu schenken. Herr, lehr du uns, dass du es gut meinst, von Herzen barmherzig bist, Gott von der Liebe und von der Weg gewählt hat, ans Kreuz. Und wir bitten dich, dass du uns gleich wieder neu aufzeigst, dass du glaubwürdig, vertrauenswürdig bist, dass unser Leben in deinen Händen gut aufgehoben ist. Danke dir, Jesus, für dein Hiersein. Amen.